begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid und das Bedürfnis habt, euch auf Gott zu besinnen, Zeit zu nehmen für ihn. Wenn wir Zeit nehmen für ihn, nehmen wir zugleich auch Zeit für uns, für unser Innerstes. Wir nähren damit auch unsere Seele. Wie Sie sehen, wie ihr seht, habe ich den 1. Petrus aus Kapitel 5, den Vers 8, gewählt für die heutige Predigt mit dem Titel Der brüllende Löwe. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung jeweils die Texte. Unser Predigttext heißt: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir werden in vier Teilen über diesen Text nachdenken. Erstens seine Angst, also die Angst des brüllenden Löwen, seine Angst. Zweitens sein Ziel. Drittens seine Lüge. Und viertens seine Niederlage. Zum Ersten seine Angst, also die Angst des brüllenden Löwen. Wir gehen in diesem Teil auf die Worte seid nüchtern, wacht ein. Mit zwei Verben bringt Petrus, der Schreiber des Briefes, dasselbe, jedoch mit zwei verschiedenen Aspekten zum Ausdruck. Er betont dadurch die Wichtigkeit dieser christlichen Tugend. Nüchtern sein, wachsam sein. Beide Verben sind im Altgriechisch, also im Urtext, in einer besonderen Zeitform, im Aorist-Imperativ. Das ist eine besonders starke Befehlsform, eine besonders starke Aufforderung. Die Befehlsform, die Aufforderung will aussagen, tue es sogleich, gehe sofort dran, beginne sogleich. Die Aufforderung soll demnach unmittelbar verwirklicht umgesetzt werden. Es ist der Wille Gottes, dass wir diese Aufforderung nicht hinauszögern, sondern sogleich umsetzen. In 1. Petrus 4, Vers 7, also etwas vor unserem Predigttext, benutzt Petrus dasselbe griechische Verb und dieselbe Zeitform, wie in unserem Predigttext. Es heißt hier: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Auch hier verwendet Petrus zwei Verben und bringt mit ihnen in derselben Zeitform, dem Aorist-Imperativ, dasselbe zum Ausdruck. Das Nüchternsein meint mehr als das Freisein von einem Alkoholrausch oder der Vernebelung des Geistes durch eine Droge jeglicher Art. Das Freisein von derartigen Rauschzuständen ist für einen Christen hoffentlich eine selbstverständliche Tugend. Ich will sie hier jedoch der Vollständigkeit halber erwähnen. Besonnen bedeutet in anderen Worten ausgedrückt überlegt, sorgsam. Diese Aspekte sind durchaus auch in unserem Vers der Predigt enthalten. Einfach so dahinschwatzen soll vermieden werden. So heißt es auch zum Beispiel in 1. Timotheusbrief in Kapitel 3, Vers 2, über die Eigenschaften eines Leitenden in der christlichen Gemeinschaft die folgenden Worte: Der Leiter nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Da hier das Nüchternsein und das Kein-Trinkersein unabhängig voneinander genannt werden, bestätigt es unsere vorherige Annahme, dass wir mit Nüchternsein an mehr gedacht wird als nur an das Freisein von einem Rausch. Die christliche Tugend des Nüchternseins zielt auf den inneren Menschen, auf das Denken und Fühlen des Menschen. Es ist das Freisein von geistlicher und seelischer, könnten sagen, Trunkenheit, von geistlichem und seelischem Überschwang, von geistlichem oder seelischem überstürztem Handeln. Mit der geistlichen Trunkenheit meine ich ein unbesonnenes, ungeprüftes Handeln, ein übereiltes Handeln. Unser Handeln und unsere Entscheidungen bedürfen einer Prüfung durch uns. Den Prüfstein, das Prüfwerkzeug, bilden für alle Menschen auf der Erde die Schriften des Neuen und Alten Testamentes. An einer gründlichen Prüfung der Heiligen Schrift muss sich entscheiden, welche Vorkommnisse und welche geäußerten Gedanken und Ideen wir in der Umsetzung erwägen und oder ablehnen. Ein schlechtes Beispiel will ich heute erwähnen. Es handelt sich um John und Carol Wimber. John Wimber ist der Begründer der Vineyard-Bewegung. Er ist in der Zwischenzeit verstorben. Vineyard-Bewegung ist einer der großen christlichen Bewegungen unserer Zeit. Carol Wimber, die Frau von John Wimber, beschreibt im Buch Die dritte Welle des Heiligen Geistes, die Entstehungsgeschichte der Vineyard-Bewegung. Am Muttertag 1981 hält ein junger Mann die Predigt vor etwa 700 Gottesdienstbesuchenden. Nun, er ruft im Zusammenhang alle, die unter 25-jährig sind, nach vorne. Das sind ganze 2/3 der Gemeinde. Wimbers kennen viele von diesen jungen Menschen, weil sie selber 2 Kinder in diesem Alter haben. Der junge Mann sagt dann, Zitat, seit vielen Jahren hat die Kirche den Heiligen Geist betrübt, aber er will immer noch wirken. Komm, Heiliger Geist. Da geschah es, dass Tim, ein junger Mann, anfing zu hüpfen. Seine Arme schnellten hoch und er fiel hin. Dann sprach er in das mit umgeworfene Mikrofon, in welches er sich verhangen hatte, in fremdartiger Sprache, wie wir auch sagen, Sprachenrede, Zungenrede. Dass jemand hinfiel und zitterte, war schon andere Male vorgekommen. Jedoch jetzt fielen fast alle von diesen mehreren hundert Menschen, jungen Menschen, um und zitterten. John Wimber betrachtete dies still und mit aufgerissenen Augen. Er war nicht so froh wie seine Frau. Sie war überzeugt, dass das Wirken des Heiligen Geistes war. Zitat Seite 43. Zwischendurch sah die Turnhalle wie ein Schlachtfeld aus. Überall auf dem Boden lagen Menschen, viele weinten und schluchzten, andere redeten in Sprachen. Und dann heißt es weiter, er, John Wimber, hatte noch nie erlebt, wie ganze Menschenmassen ausgestreckt auf dem Fußboden liegen, laut in Sprachen reden und heftig zittern. Nun lese ich aus dem Buch die entscheidenden Stellen vor, Seite 43. Es heißt hier, die ganze Nacht verbrachte er, also John Wimber, damit, in der Bibel und in Büchern mit Berichten von Erweckungen durch Männer wie Whitefield und Wesley zu lesen. Er wollte um nichts in der Welt etwas tun, was nicht ausdrücklich in der Bibel beschrieben war. Das ist genau das, was ich vorhin ja gezeigt habe. Prüfe an der Bibel, was hier geschieht. Hat er also gut gemacht. Aber alles Lesen verhalf ihm nicht zu einer schlüssigen Antwort auf die Fragen, die die Ereignisse am vorausgegangenen Abend in ihm aufgeworfen hatten. John war völlig verzweifelt. Es war schon 5 Uhr in der Frühe, 5 Uhr. Er schrie zu Gott: Herr, wenn dies alles von dir ist, dann lass es mich bitte wissen. Unmittelbar danach klingelte das Telefon. Es ist 5 Uhr morgens. Ein Freund von uns, ein Pastor in Denver, Colorado, rief an. John, sagte er, verzeih, dass ich so früh schon anrufe, aber ich muss dir etwas Merkwürdiges sagen. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet, aber Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen, es ist von mir, John. Dann heißt es weiter, das war alles, was John brauchte. Für ihn war nicht wichtig zu wissen, was das Zittern bedeutete oder warum all die anderen Dinge geschahen. Er brauchte allein die Gewissheit, dass es der Heilige Geist war, der dies bewirkte. John erklärte, er sei bereit, das unbehagliche Gefühl in Kauf zu nehmen, nicht zu wissen und zu verstehen, wie der Heilige Geist wirke. Soweit aus diesem Buch. Die sogenannte dritte Welle des Heiligen Geistes bildete den Startschuss dafür, dass die Phänomene der charismatischen Bewegung auch in der Landeskirche und in weiten Kreisen der Freikirchen Anerkennung fanden. Denn John Wimber hat im Nachhinein dann viele Vorträge auch in Europa gehalten. Hätte John Wimber mit der Bibelkonkordanz unter dem Verb fallen nachgeschlagen, so hätte er in kurzer Zeit 52 Stellen über das Fallen gefunden. In 48 von 52 Stellen in der Bibel fallen Menschen auf ihr Angesicht aus Furcht, aus Ehrfurcht, aus Respekt vor Gott, dem Allmächtigen. Die Verbformen sind immer aktiv. Die Menschen fallen aus eigener Kraft, selbstständig vor Gott auf ihr Angesicht. In 4 Stellen ist es ein Rücklings, ein nach hinten Fallen. In allen 4 Stellen ist dies ein Gerichtszeichen Gottes. Als junger Christ habe ich einen John Wimber-Kongress erlebt. Da sind solche Phänomene vorgekommen. Ich war einjährig als Christ und habe mir gesagt, das habe ich noch nie in der Bibel gelesen. Bin nach Hause gegangen, habe die Konkordanz genommen und in einer Stunde wusste ich, das ist nicht von Gott. Nun, das Volk Israel zählt am 15. September dieses Jahres das Jahr 5784. Es kann nicht Zufall sein, dass Gott in der Zeit des Alten und Neuen Testamentes, also über etwa 3500 Jahre Geschichtsschreibung, immer konsequent gleich handelt. Das müssen wir ernst nehmen. Alles andere ist unnüchtern. Bei der seelischen Trunkenheit rede ich von einer Überbetonung des Emotionellen, des Gefühles. Es ist die Situation, wenn wir uns vor allem durch unsere Gefühle leiten lassen. Die Gefühle benötigen auch die Prüfung durch unseren Geist, also auch durch die Bibel. Dass unsere Gefühle uns irreleiten können und uns trügen können, kommt zum Beispiel in Sprüche 5, Verse 2 bis 3 zum Ausdruck. Hier wird ein Verheirateter gewarnt. mit den Worten, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren, denn Honig träufeln die Lippen der Fremden. Und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ein anderes Wort für die seelische Trunkenheit können wir das Wort Euphorie nehmen. Euphorie. Da haben wir wohl eine etwas bessere Vorstellung. Gerade auch Zeichen und Wunder, welche durch die charismatische Bewegung in etlichen christlichen Kreisen stark betont werden, können eine falsche Euphorie, eine Irreleitung auslösen. Es muss hier klar gesagt sein, dass wir, die Verantwortlichen dieser Gemeinde, an Zeichen und Wunder glauben, auch in heutiger Zeit. Und da schließen wir meines Wissens keine Zeichen und Wunder aus. Wir glauben an Zeichen und Wunder, denn wir haben es hinten angeschlagen, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus warnt, wie es im Matthäus Evangelium 24, Vers 24 heißt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. In allen Dingen, welche uns begegnen, bilden die alttestamentlichen und neutestamentlichen Schriften unsere Grundlage zur Prüfung. Der brüllende Löwe, der Teufel, hasst es. Es ist sein Ärgernis, seine Angst, wenn wir Christen die Dinge an der Bibel prüfen. Wenn wir überlegt, besonnen handeln. Wenn wir unsere Gefühle wachsam hinterfragen und uns nicht trügen lassen. Als Erinnerungsbild für diese Aufmerksamkeit, Wachsamkeit können wir an das aufmerksame Prüfende einer Katze denken. Wenn sie so im Feld sitzt und aufmerksam die Gegend um sich herum prüft. Ich meine, dass dies anschaulich die Haltung des Nüchternseins und Wachsamkeit widerspiegelt. Kommen wir zum zweiten, sein Ziel. Da nehme ich den Text und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn ein Mensch vom Löwen verschlungen ist, so ist er in ihn einverleibt. Können wir uns mal bildlich vorstellen, ganz klar, ist nicht mehr da, ist einverleibt, er ist weg. Dieses Verschlingen bildet den Endpunkt, den Schlusspunkt eines Prozesses. Der unnüchterne, unwachsame Mensch ist im Machtbereich des Teufels und dies bedeutet, dass er in der Sünde teilweise gefangen ist. Es ist mir wichtig, das so zu sagen, denn es soll vielleicht, oder wir hoffen ja auch, dass Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, unsere Predigten hören. Diese Menschen machen ja nicht täglich, stündlich, minütlich dumme Dinge, böse Dinge. Aber es ist ein teilweises Gefangensein in der Macht des Teufels. Dieser Mensch hat teilweise nicht die Wahl zu entscheiden, ob er Sünde tut oder nicht. Das regelmäßige sündhafte Handeln ist Teil seines Lebens. Des Teufels Ziel ist es, die Menschen in die Sünde zu verstricken und in ihr festzuhalten. Petrus spricht hier zu Christen. Dies bedeutet, dass dies Menschen sind, welche an das sündlose Leben von Jesus Christus glauben, an die Gottheit Jesu und an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, an seine leibliche Auferstehung. Und an die Rettung durch ihn. Durch diesen Glauben werden Menschen zum Feind des Teufels. und zum Freund Gottes. Als Freunde, als Kinder Gottes erwartet sie das ewige Leben mit Gott als der Schlusspunkt. Das ewige Leben mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Davon lesen wir in Römer 8, Vers 1 und 2, wenn es da heißt: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Durch den Glauben sind die Christen aus dem Machtbereich des Teufels befreit worden. Sie haben eine Wahl. Sie müssen nicht mehr sündigen. Durch den Glauben an die Hilfe Jesu können sie die Sünde sein lassen. So wird es uns zum Beispiel auch im Römerbrief Kapitel 8, Vers 12 bis 13 bezeugt mit den Worten: So sind wir nun, Brüder und Schwestern natürlich auch, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Sein Ziel. Unser Text zeigt, dass der Teufel versucht, die Christen wieder einzuverleiben, zu vereinnahmen, zu verschlingen. Es ist sein Ziel, dass wir Christen uns in Sünde verstricken und dadurch für andere Menschen kein Vorbild sind und kein Hinweis auf Gott. Dies ist jedoch unser Auftrag. So lesen wir es im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 2. Unser Brief seid ihr, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Was machst du mit einer defekten Schere, wie sie hier abgebildet ist? Diese defekte Schere im Bild wirst du höchstwahrscheinlich wegwerfen. Man kann sie nicht mehr für den vorgesehenen Zweck gebrauchen. Sie ist zwecklos geworden. Was machen wir mit diesen defekten Autos nach diesem Unfall? Vielleicht ist noch etwas zu retten, aber vielleicht auch nicht. Es ist das Ziel des Teufels, dass da nichts mehr zu retten ist. Aber, ein großes, großes Aber, Gott kennt die Vergebung. Durch den Glauben an Jesus Christus ist jede Reparatur einer Seele möglich, auch wenn du dich noch so kaputt fühlst. Es ist jede Reparatur der Seele möglich durch die Vergebung und durch den Glauben an Jesus Christus. Mit dem Seid nüchtern und wacht fordert Petrus uns auf, sogleich klaren Tisch zu machen und unsere Sünden zu bekennen und davon Abstand zu nehmen, damit wir vom Teufel nicht verschlungen werden. Gott vergibt gerne und fängt immer wieder neu mit uns an. Kommen wir zum Dritten, seine Lüge. Der Text, den wir hierzu betrachten, ist: Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Petrus benutzt das Bild des Löwen, um uns eine Sachlage klarzumachen. Zuerst wollen wir ein paar Informationen zum asiatischen Löwen ansehen. Der Löwe des asiatischen Lebensraumes war dem afrikanischen Löwen sehr ähnlich. Heute gibt es ihn dort nicht mehr. Bis ca. 100 vor Christus kam er aber im Dickicht des Jordantales vor. Zur Zeit Jesu gab es ihn dort nicht mehr. Trotzdem benutzt Petrus dieses Bild zur Veranschaulichung, um uns etwas zu demonstrieren, zu zeigen. Der Löwe galt nämlich als das mächtigste Tier im Orient. Der Löwe hatte keine Feinde außer seinesgleichen und der Mensch. Der Löwe steht als Symbol für Macht und Stärke. In Sprüche 30, Vers 30 lesen wir davon. Es heißt, der Löwe, der Held unter den Tieren, der vor niemandem kehrt Macht. Um ihre Macht zu symbolisieren, nahmen Könige, Herrscher im Orient den Löwen als Sinnbild für sich. Es ist denn auch nicht erstaunlich, dass die Herrschenden, die Könige, die Löwenjagd pflegten und bevorzugten, wie diese beiden Waldbilder aus der Geschichte zeigen. Der Teufel ist unser Widersacher, heißt es im Text, welcher von Petrus als einen umhergehenden, brüllenden Löwen beschrieben wird. Widersacher kann auch mit Feind oder Gegner wiedergegeben werden. Der Teufel ist unser Feind, unser Gegner. Er ist auch der Feind Gottes. Der Löwe markiert mit seinem Brüllen sein Revier. Das Brüllen des Löwen ist furchterregend. Es sei bis zu 8 Kilometer Entfernung noch zu hören. 8 Kilometer. Der Teufel markiert die Welt mit seinem Gebrüll. Er tut damit seinen Machtanspruch auf der Erde kund. Das ist mein Gebiet. Da habe ich das Sagen. Er will damit anzeigen, dass die Welt ihm gehört. Er ist das Böse schlechthin. Der Teufel ist der Ursprung von allem Übel, von allem Bösen auf dieser Erde. Das kommen wir denn auch zu spüren, zum Beispiel durch Krankheiten, durch Naturkatastrophen, durch Kriege, durch Menschen, welche uns übel wollen. Aber vielleicht noch viel wichtiger, wir bekommen es auch aus unserem Inneren zu spüren. Der Teufel markiert nämlich sich in uns Menschen mit den Lüsten und Begierden, welche er in uns weckt. Wenn wir ehrlich zu uns sind, können diese Begierden und Lüste manchmal auch für uns selbst furchterregend sein, wie das Brüllen eines Löwen. Eindrücklich und furchterregend weckt der Teufel in uns Menschen Lüste und Neigungen, sodass wir über unsere Lüste und Neigungen erschrecken. Er markiert sich durch Geltungslust, durch Rechthaberei. Er markiert sich in uns mit Augenlust oder Unlust zur Geduld, mit der Lust zu hadern, mit der Lust zu mecken, zu nörgeln, mit der Lust zu streiten, mit der Lust zu übermäßigem Essen, mit der Lust zu Hass, mit der Lust zu abschätzigen Gefühlen oder Verhalten anderen Menschen gegenüber, mit der Lust zu Wut und Aggression. Gott, Jesus kann unsere Lüste reparieren, bändigen, wie wir betrachtet haben. Gehen wir mit unseren Lüsten und Neigungen zu ihm, vertrauen wir auf seine Hilfe, denn er hat sie besiegt. Teufel bedeutet Entzweier, also auseinanderbringen, oder Verleumder, er sagt falsche Dinge. Wir könnten auch sagen, er bringt durcheinander, er lügt eben. In Johannes 8,44 lesen wir das. Der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Nun, so ist es denn auch nicht verwunderlich, dass er auch hier in unserem Text durcheinander bringt und lügt. Der Teufel will mit den in uns mehr oder weniger stark aufkommenden Lüsten und Begierden seinen Machtanspruch an uns deklarieren. Aber er hat diesen gar nicht. Das ist eine Lüge. So lesen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 55 und 56, da steht: Wo ist, o Tod, dein Sieg? Und Tod ist das Sinnbild für den Teufel. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist der siegreiche Löwe, welcher das Böse bereits bei seinem Tod am Kreuz von Golgatha besiegt hat. Christen sind im Machtrevier von Jesus Christus und nicht mehr im Machtrevier des Teufels. In Offenbarung 5, Vers 5 lesen wir: Und einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Der Teufel verliert schließlich auch seine ganze Macht hier auf der Erde. Gott Vater und Jesus Christus setzen ihm machtvoll, und deshalb habe ich dieses machtvolle, angreifende Bild des Löwen gewählt. Gott, der Vater und Jesus Christus setzen ihm machtvoll ein ewiges Ende, einen ewigen Tod. Dies lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10, in den Worten: Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt, werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Viertens, seine Niederlage. Und dazu nehme ich den Folgevers nach 1. Petrus 5, 8. 1. Petrus 5, 9 heißt es: Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Seine vollständige Niederlage ist vorherbestimmt, wie wir aus Offenbarung 20 erfahren haben. Jedoch können Christen durch den Glauben an den Sieg Jesu bereits jetzt Anteil am Sieg Jesu haben. Das ist die Bestimmung Gottes für uns Christen. Wie wir schon öfter in Predigten vernommen haben und hier in den Worten sehen, geht dies nicht ohne Leiden zu ertragen. Wir brauchen immer wieder die Bereitschaft des Ausharrens und des Überwindens. Und so kommen wir zum Schluss. Gott schenke uns allen Gnade beim Gelingen. Gnade, dass wir diese Nüchternheit und diese Sicht behalten und erhalten und haben, dass wir bereit sind zu überwinden. Ich weiß, dass das uns jeden Tag fordert, jeden Tag sehr herausfordert. Und ich wünsche dir das Gelingen dabei. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, wir brauchen deine Vergebung. Wir danken dir, Herr, dass du unsere Schuld vergibst, unsere Herzen reinwäschst von allem Bösen, uns rein machst weiß wie Schnee. Herr, vergib uns, wo wir nicht gehorcht haben, wo wir nicht überwunden haben und ausgeharrt haben. Herr, lenke unsere Herzen zu deinem Willen. Lenke unsere Herzen, dass wir deinen Weg erkennen in unserem Alltag. Herr, schenk Gnade, dass wir fest auf dich und deinen Sieg vertrauen. So befehle ich dir, Herr, unsere nächsten Tage an. Erinnere uns und schenk uns deinen Sieg. Amen.